Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad. Auf dem Sternenberg, zmitzt im schönen Zürich-Oberland. Euches familienfreundlicher Restaurant mit Spielplatz. sonnenbad.ch.
Am Anfang war es so, dass ich gedacht habe, es macht mich traurig, dass ich ihm das ADHS mit auf den Lebensweg gegeben habe. Noch trauriger hat es mich gemacht, dass meine eigene sture Verhaltensweise dabei, bei ihm auch mit Druck, mit Leistungsdruck zu reagieren und erst mit der Zeit gemerkt habe, ich muss loslassen können und ich muss vor allem eine Beziehung als Vater anbieten.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Man sagt, etwa 5% der Kinder in der Schweiz haben ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Ich bin Martin Diener und bei mir ist jemand, der ADHS bestens kennt. Nathan Kaiser ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und seit 2018 CEO der Klinik SGM zu Langenthal. Nathan, du kennst ADHS von deinem Beruf, aber auch von dir. Du hast selber auch ADHS. Ist wahrscheinlich komplizierter als ein Beinbruch. Was ist ADHS?
Es ist vor allem etwas, das einem ein Leben lang begleitet. Vielleicht am Anfang etwas, wo man als Fehler, als Störung, du bist ein Störender, du bist ein Zappel-Philipp kennengelernt und mit der Zeit auch die besonderen Stärken von dieser Störung oder von diesem Syndrom kennen und schätzen lernt.
Wie hat sich's bei dir gezeigt?
Ja, das hat sich sicher gezeigt, schon in der frühen Schulzeit, dass ich den Unterricht gestört habe, dass ich im Betragen ungenügende Noten gehabt habe, dass ich vorlaut und frech war und einfach zu viel Dynamik für so einen normalen Schulalltag gebracht habe.
Zu viel Dynamik. Und das heisst dann auch, Sträufzki an Sträufzki, vor Tür und nein, wir haben dann keine Ohrfeigen mehr bekommen.
Das ist später dann auch noch passiert.
Ah, natürlich, in der Schule?
Ja, ja, klar, das hat auch dazugehört. Aber so eine der einprägendsten Geschichten war, wo das Fräulein Häfliger in der ersten Klasse mir...
Dürfen wir den Namen sagen?
Den dürfen wir sagen. Gut, sie ist also wahrscheinlich schon lange verstorben.
Okay, also Fräulein Häfliger und dann?
Fräulein Häfliger, weil ich so ein Zappel-Philipp war, hat sie mir ein goldiges Glöckli an den Hals abgebunden und gesagt, Nathan, das Glöckli darf jetzt die nächste Stunde nicht mehr läuten. Nach 5 Minuten hat sie es aufgegeben, weil sie gemerkt hat, das schaffe ich nicht.
Aber das sind ja traumatische Erlebnisse, nicht? Also das macht man heute in der Pädagogik hoffentlich nicht mehr.
Ich hoffe, dass man das heute nicht mehr macht. Es ist lustig, ich habe das nicht so als traumatisierend erlebt, aber wir haben natürlich dort schon gemerkt, oder ich habe gemerkt, ich bin anders als die anderen. Ich kann nicht einfach ruhig sitzen und so ein Glöckli nicht schellen lassen.
Gut, das motiviert ja dann einem wahrscheinlich noch. Also ich kann mitfühlen, ich habe in der 2. Klasse, bei mir war es Fräulein Rüeg, hat mir auch genügend gegeben, betragen. Jetzt ist ADHS ja nicht ADHS. Wie mannigfaltig, wie vielfältig ist das?
Es ist sehr vielfältig. Man kennt ja schon 2 unterschiedliche Typen beim ADHS, also so der hyperaktive Typus, von dem, den ich jetzt vorher berichtet habe. Und dann gibt es auch eher den verträumten Typus, der verpeilt ist, in Anführungs- und Schlusszeichen, und alles nicht so recht mitschneidet. Das sind die Kinder, die eher zu kurz kommen im Schulunterricht, wo man einfach das Gefühl hat, die sind irgendwo anders.
Wo man das Glöckli dann die ganze Stunde nicht hört.
Genau, das hört man die ganze Stunde nicht.
Ja, wir lachen jetzt, aber es ist ja eigentlich auch relativ schlimm, wenn man ein ADHS oder ein ADS hat, weil es eben dann so nicht einfach nur klar ist. Also, wie diagnostiziert man denn das?
Ja, und weil es vor allem auch im Kind selber und den Eltern lange Zeit nicht bewusst ist, oder? Weil man das Gefühl hat, wenn sich der oder die ein bisschen mehr würde anstrengen und ein bisschen besser würde konzentrieren, dann wäre das alles viel einfacher. Aber ich habe so manches Versuch bei mir selber auch gestartet und dachte, jetzt reissest du dich heute mal zusammen. Und dann schwupps kommt irgendwie eine Idee oder ein Gedanken oder ein Schulnachbar, macht etwas Lustiges und schon ist man wieder außerhalb von dem normalen Modus, wo man sein sollte.
Aber gibt es irgendeine Zahl, wo man sagen kann, es gibt 134 Unterformen von ADHS?
Das wäre mir nicht bewusst. Das ist natürlich schwierig, Menschen zu kategorisieren. Aber es gibt unterschiedlichste Formen. Und es ist viel mehr quasi, eben ist es eher die Hyperaktivität, ist es Konzentrationsschwäche, ist es die Reizverarbeitung, so die Filterschwäche, die eher im Vordergrund steht? Oder sind es eben ganz viele Sachen miteinander, wo man zuerst herausfinden muss, welches ist denn das grössere Defizit? Und dann kommt natürlich auch dazu, dass durch die Verhaltensweise das Umfeld ja reagieren tut. Und wie das Umfeld dann reagieren tut, hat auch wieder einen Einfluss, welche von meinen Schwächen dann noch stärker zum Tragen kommen.
Du hast gerade die Filter angesprochen. Erklär mir das schnell. Was heisst das, dass man die Filter nicht hat, zum Zeugs rausfiltern?
Also kann man vielleicht so erklären, wenn ich ein Thema habe, das mich sehr interessiert, oder, dann kann ich mich ganz gut auf das konzentrieren und kann drinbleiben, in der Thematik bleiben. Wenn es aber etwas ist, das mich weniger interessiert, dann Excel-Tabellen durchzuschauen, oder, dann braucht es ein Vogelgezwitscher, ein Telefon, eine Nachricht auf dem Telefon und dann bin ich schon wieder aus dem Modus raus, mich zu konzentrieren. Und es braucht sehr viel mehr Anstrengung, dass ich an der Sache bleiben. Es hilft, wenn es ein Thema ist, das einem sehr interessiert. Dann hat man so das andere wie ein Hyperfokus. Also man kann dann so direkt in der Sache hinein sein und sich voll konzentrieren.
Aber wenn dann ein Vögelchen kommt oder ein Glöckchen oder irgendetwas, das einem könnte ablenken könnte?
Dann kann es sein, dass man das gar nicht wahrnimmt. Dann ist man wirklich so in dieser Thematik drin. Etwas, das mich fasziniert, etwas, das mich fesselt, dort bin ich mit Liebe und Ziel drin.
Und wenn es nichts ist, das einem so hyper interessiert, wo man so richtig trainieren kann, denken, in einem ganz normalen Alltag, wo alles auf einem einprasselt. Was ist denn dort die Folge vom ADHS?
Eine typische Folge ist, dass man sich verzettelt tut, dass man alles auf, also eine Möglichkeit ist, um sich zu fokussieren, ist, alles auf den letzten Drücker zu machen, oder? Ich weiss, ich habe 10 Tage Prüfung. Ich habe mir immer so gern vorgenommen, schon ab dem 10. Tag vorher anfangen zu lernen. Ich habe 8 Tage lang mir das vorgenommen und die letzten 2 Tage habe ich voll Gas gegeben. Also das zeigt, also, man kann, bei so gewissen Themen ist man einfach, die Verzettelungsgefahr ist sehr gross.
Wobei, an dieser Stelle müssen wir vielleicht erwähnen, dass nicht alle, die ganz auf den letzten Drücker ihre Prüfungen lernen, dass die ein ADHS haben.
Aber es kann eine Strategie sein, oder? Auf den letzten Drücker lernen, das zwingt einem dazu, ganz viel können zu fokussieren.
Jetzt, wenn wir das ADHS nochmal ein bisschen analysieren. Mhm. Das S steht ja für Syndrom oder Störung. Ist es wirklich eine Störung? Ich habe nämlich letztens einen Artikel gelesen, die haben geschrieben, ganz früher, wo wir noch Jäger und Sammler waren, ist das auch eine Stärke gewesen. Könnte dann das S auch für Superkraft stehen?
Ja, das ist eine spannende Diskussion, wo man bei vielen Erkrankungen, auch bei Autismus-Spektrum-Störungen, davon diskutieren und sagen, ja, irgend aus einem Grund hat ja das evolutionär überlebt. Das heisst, es muss auch irgendeinen Vorteil haben, es muss etwas Positives haben. Und gerade aus dieser Zeit, Jäger und Sammler, oder? Der Jäger, der muss aufmerksam sein und schauen, kommt jetzt da ein Tiger oder nicht, dann ist das natürlich eine Fähigkeit, dass man nicht einfach viel dazu hat, sondern mega offen ist für alle Einflüsse, die jetzt kommen und in Sekundenschnelle sehr impulsiv kann reagieren. Also manchmal ist es auch eine Superkraft, glaube ich.
Ich habe letzte eine Statistik gesehen, und dann ist gestanden, dass seit Corona bei Kindern 50% mehr ADHS diagnostiziert worden ist. Warum ist jetzt das so eine Trenddiagnose?
Ich glaube, Corona war ja eine ganz besondere Zeit, oder, wo Familien herausgefordert sind mit Homeschooling oder Schulunterricht, der nicht stattgefunden hat. Was aber auf jeden Fall nicht stattgefunden hat, sind deutlich weniger stattgefunden haben, sind soziale Kontakte. Und soziale Kontakte sind für uns Menschen ganz wichtig. Und wenn das nicht mehr stattfindet, kann es eben sein, dass so ein Erkrankungs- und ein Störungsbild stärker zum Vorschein kommt. Oder auch, dass man sich mit den Medien stärker mit dieser Thematik befasst. Es ist ja nicht so, dass auf einen Schlag plötzlich mehr Leute einfach die Störung haben, sondern es ist mehr ins Bewusstsein gekommen.
Das hätte ich jetzt aber gerade gefragt. Ist es eine Trenddiagnose? Sagt man, wenn man nicht weiss, was er hat, sagt man, komm, geben wir noch ein bisschen ADHS. Weil es eben so mannigfaltig und wild kann sein.
Ich glaube, das ist ein Problem, wenn man es aber als Neurodiversität anschaut, also quasi wie als normale Verteilung dieser gaussischen Glockenkurve, die wir vielleicht noch kennen.
Das muss man erklären.
Kenn oder es gibt so den Mittelwert von Menschen und links und rechts gibt es an den Rändern gibt's auch Ausprägungen von Menschen, wo man muss sagen, ja, wenn ist denn nicht mehr normal? Wenn ist denn Grenze zum nicht mehr normal? Und in der neurodiversen Bewegung und Haltung ist halt schon in der Zeit, ja, nein, der Mensch an und für sich, wie er ist, das ist normal, sonst wären wir nicht als Menschen da auf dieser Welt.
Aber es gibt schon eine Sättigung, die dann aussen runterfallen.
Ja, sie fallen eben aussen runter, weil das soziale System überfordert ist oder weil quasi sie nicht mehr den sozialen Normen können gerecht werden. Aber aussen runterfallen, was bedeutet denn das? Oder was bedeutet das tatsächlich?
Mhm. Aber das heisst ja dann auch, wenn mehr diagnostiziert worden ist, dass die Leute sensibler sind? Oder wie beobachtest du das?
Ja, ich glaube mir, eben, es hat ein bisschen mehr mit Bewusstsein zu tun. Es hat mehr damit zu tun, dass wir natürlich versuchen, Kategorien zu finden oder Sachen einzuordnen oder einen Namen dafür zu haben, um quasi mehr Sicherheit mit so Störungsbildern oder so Erkrankungen oder Schwierigkeiten zu bekommen. Ob schlussendlich der Name und die Diagnose besser hilft den Betroffenen oder auch im Umfeld, das ist schon sehr in Frage zu stellen.
Wir haben vorher ein paar Lehrerinnen angesprochen, die mit uns zwei nicht umgehen können, weil wir so ein bisschen zappelfilippig waren. Wie nimmst du die Lehrerschaft, den Lehrkörper heute wahr? Sind die genug sensibel auf ADHS?
Ja, ich glaube schon, dass dort eine gute Sensibilisierung inzwischen stattgefunden hat. Aber ich rede natürlich aus einer professionellen Haltung heraus. Ich habe natürlich in meinem Umfeld und in unserem therapeutischen Umfeld mit Fachleuten immer wieder zu tun. Aber ich glaube schon noch, dass dort eine gewisse Übersetzungsarbeit kann fehlen oder dass nachher auch die Hilfsmittel oder das nur das Wissen, dass es die Erkrankung, das Störungsbild gibt, hilft einem vielleicht als Lehrperson ja noch nicht, wirklich auf die individuellen Bedürfnisse von Personen einzugehen.
Aber hast du auch ein bisschen ein Herz für die Lehrerinnen und Lehrer? Also einfach so, wenn ich schaue, früher hat es pro Jahr, wo wir Buben waren, hat es pro Jahr ein Elterngespräch gegeben und gut ist, dann hat man gesagt, ja, der Hans-Peter muss dort ein bisschen her und dort ein bisschen mehr rechnen und so. Und heute habe ich das Gefühl, wenn ich mit Lehrerinnen und Lehrern rede, die haben jeden Abend ein Elterngespräch und dann nicht einfach nur, ja, ist gut, ist gut, ist gut, sondern das. Also die Lehrer sind schon arme Köge nicht.
Definitiv. Und auch wegen der Ansprüche, die wir als Eltern schlussendlich haben, was cool
ist,
alles muss erfüllen.
Kommt noch dazu.
Ja. Ja.
Und wie bringen die alles unter einen Hut? Also hast du Verständnis, dann, dass ein Lehrer mit 2-3 ADHSler in der Schule dann einmal ein bisschen an Anschlag kommen?
Definitiv. Ich glaube, das Wichtigste ist zu merken, man muss das gar nicht alles unter einen Hut kriegen. Die Biografien, die ich persönlich, also meine eigene Biografie, aber auch das, was ich erlebe bei Patienten, ist, es ist ja nicht eine Person, die verantwortlich ist für das ganze Leben, sondern es sind ja immer wieder verschiedene Kontakte und verschiedene Anlaufstellen, die können helfen, mittragen in so einer schwierigen Situation. Also ja, klar, ich verstehe die Nöte der Lehrerschaft und Therapeuten und Pädagogen in so einer Situation sehr gut.
Gibt es auch Grenzen von so Sondersettings? Gibt es so auch Sachen, wo man muss sagen, nein, also da tut jetzt ein Kind mit ADHS oder sonst irgendetwas, das bremst jetzt die ganze Klasse aus zum Rechnen oder bei den Realien oder was auch immer. Zum Weiterkommen, dass ein Kind bremst die ganze Klasse aus.
Ja, das glaube ich schon, dass es dort wirklich definitiv Grenzen gibt und wo man auch den Eindruck hat, dass die integrative Schule heute irgendwo an Anschlag kommt. Du kannst nicht alle Leute über einen Kamm schlagen quasi. Und manchmal braucht es individuellere Settings, auch zum Schutz von der anderen Person oder von der anderen Schüler, die vielleicht betroffen sind in so einer Situation, wo gestört werden, wo nicht vorwärts kommen oder wo ständig mit so disziplinarischen Situationen herausgefordert sind.
Aber wer ist denn da der Fachmann oder die Fachfrau dafür? Also weißt du, jetzt, wenn die dritte Klasse im Schulhaus XY, die kommen einfach nicht weiter. Und dann kommt der schulpsychologische Dienst, gibt allen einen Schleckstängel und dann ist morgen wieder gut. Also wo ist da die Abgrenzung? Wo ist da die Einteilung? Das Kind müssen wir jetzt rausnehmen, um die ganze Klasse weiterkommen lassen.
Es gibt schulpsychologische Dienste, es gibt Heilpädagogen, es gibt Kinder- und Jugendpsychologen und Psychiater, die auf dem Weg können unterscheiden und unterstützen und auch klar dort Stellung können beziehen und sagen, hey, in dem regulären Setting geht das einfach nicht mehr. Es führt ja auch dazu, wenn ein Kind quasi so einen Schulalltag so stark stören tut, dass es nachher immer wieder sanktioniert wird für das Verhalten. Und auch für ihn ist das nicht gut, aber auch fürs Umfeld. Aber ich glaube, das ist so wie eine multimodale Therapie von Patienten. Es sind verschiedene Leute beteiligt und verschiedene Verantwortliche. Muss halt die Verantwortung von verschiedenen Leuten übernommen werden. Auch, weil es manchmal unklar ist, was ist es jetzt ganz genau. Aber dort so das Expertenwissen zusammenzubringen und sagen, was für Weg gehen wir jetzt miteinander. Das ist das Aushandeln und das Verhandeln miteinander.
Jetzt haben wir die Situation der Lehrpersonen angeschaut. Jetzt gehen wir nochmal aufs Kind runter. Du bist selber ADHS Kind deklariert. Ich vermute, also bei mir hat man es noch nicht getestet gehabt. Wie hat sich das bei dir gezeigt? Eben mit dem Glöcklein, vielleicht noch andere Nöte, die du gespürt hast?
Ich habe lange Zeit, also in der Unterstufe, nicht lernen und darum bin ich relativ glatt durch den Schulalltag gekommen.
Also bist du einfach genug intelligent gewesen, oder was?
Würde man vielleicht sagen. Ja, würde man heute so sagen. Ich habe genügend Ressourcen gehabt, um all die Stunden, die ich vor der Schultür draussen verbracht habe, irgendwie sonst nachzukommen. Und ich habe natürlich eine Oma gehabt, die mit mir zusammen gelehrt hat. Ich hatte eine super gute, schöne Beziehung zu meiner Oma gehabt. Und mit ihr zusammen habe ich gerne gelehrt gehabt. Aber es hat schon Abhängigkeiten gehabt von Lehrpersonen, ob ich gerne gelehrt habe oder nicht und mich können anstrengen. Aber das Schwierigste ist nachher gekommen, oder auch im Gymnasium, wenn ich mich für Sachen interessieren oder konzentrieren, die mich überhaupt nicht interessiert haben. Das war einfach eine riesen Anstrengung gewesen, dort auf gute Noten zu kommen. Das ist anstrengend und ich habe mir zwar Mühe gegeben, aber habe immer wieder versagt, in Anführungs- und Schlusszeichen.
Würde ich jetzt so nicht sagen, weil du bist jetzt doch CEO und Psychiater, also du hast es geschafft. Wie?
Das ist eine gute Frage. Ich frage mich manchmal heute auch. Mein Vater war daheim jetzt und der hat immer gesagt, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und das ist so ein Merksatz, den ich mir eingeprägt habe. Das hat mir schon geholfen, mich auf eine gewisse Art und Weise zu disziplinieren. Ich glaube, ich habe es mit viel Ehrgeiz gemacht, mit viel Durchhaltewillen, wo eben auch etwas kann sein von einem ADHS. Also wenn ich mir einmal ein Ziel gesetzt habe und mir bewusst war, dass das der Weg ist, wo ich gehen will, dann kann ich unglaublich viel dafür investieren.
Du bist nicht der Einzige in deiner Familie, der ADHS hat, auch dein Bub, der Finn. Wie war das, wo du das gemerkt hast? Oder wie haben das gemerkt?
Das hat zum Teil schon im Kindergarten angefangen, dass man das Gefühl hatte, Kindergärtnerin und die Lehrpersonen versuchen bei ihm einen gewissen Druck aufzusetzen in Situationen, wo bei ihm nicht Druck etwas nützt, sondern wo es um Beziehungsaufbau geht, um Verständnis, ihn zu fördern bei den Sachen, wo er nicht gut gehen kann, wo er nicht gut unterwegs ist. Und dort hat er mir in vielen Situationen einfach sehr leid getan, weil er sich redlich Mühe gegeben hat, aber schlechte Noten heimgebracht hat, sein Zeugs vergessen hat und immer wieder für das auch bestraft worden ist in der Schule.
Wie ist dir gegangen als Vater? Also ich habe schon mit Vätern geredet, die eine Glatze haben und ihre Söhne haben mit 20 auch schon eine Glatze. Also das heisst, du gibst deinem Sohn irgendwie genetisch oder in welchem Bereich auch immer, das kannst du besser sagen, du gibst deinem Kind etwas mit. Hat es dich manchmal genervt oder gestört oder traurig gemacht, du deinem Sohn das ADHS mit auf den Lebensweg gegeben hast?
Ja, am Anfang war es so, dass ich gedacht habe, es macht mich traurig, dass ich ihm das ADHS mit auf den Lebensweg gegeben habe. Noch trauriger hat es mich gemacht, dass meine eigene sture Verhaltensweise dabei, nämlich eben bei ihm auch mit Druck, mit Leistungsdruck zu reagieren und das versuchen zu korrigieren, dass ich ihm das am Anfang auch mitgeben wollte. Und erst mit der Zeit gemerkt habe, in seinem Coaching, das er gemacht hat, ich muss loslassen können und ich muss können vor allem eine Beziehung als Vater anbieten. Das ist so der lösende Moment für mich. Aber ja, ich habe viel Schuldgefühl ihm gegenüber gehabt, nicht wegen der Genetik, die ich ihm weitergegeben habe, sondern wegen meiner blöden Verhaltensweise ihm gegenüber.
Also da hast du das, was bei dir geholfen hat, die eiserne Disziplin, das Rettern, das Lehren, das Bam, 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 um deine Ziele zu erreichen. Das hast du probiert, ihm auch einzutrichtern, oder wie muss ich das vorstellen?
Genau. Ich habe es ja auch nicht anders kennengelernt von meinem Vater. Mein Vater hat das bei mir auch so versucht zu machen. Und ich habe mich immer wieder in die Situation erinnern, wie das Beziehung zu meinem Vater gefördert hat, wenn ich mich unter Druck gesetzt gefühlt habe. Und wo mir das so aufgegangen ist, oder, dass ich mich genau gleich meinem Sohn gegenüber verhalte und ihm weh mache damit, das ist ein Schlüsselmoment gewesen, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich aufhören, sonst gefördere ich tatsächlich
aber
eine Beziehung.
Aber hat deinem Vater dir auch weh gemacht?
Ja.
Aber man könnte ja vielleicht auch sagen, ohne das disziplinarische Messer am Hals hättest du gar nicht so weit gebracht.
Vielleicht. Die Frage ist, habe ich es so weit gebracht oder nicht? Nur weil ich eine Position habe und ein Studium habe. Vielleicht wäre das auch mit ein bisschen mehr Souplesse und mehr Eleganz gegangen.
Du hast gesagt, der Finn, dein Sohn und du haben nicht immer auf der gleichen Bühne getanzt, wenn es ums ADHS geht. Du hast gesagt, sie sind dann zu einer Therapeutin, zu einer anderen Spezialistin. Sie ist ADHS und ASS-Fachfrau, das ist Autismus-Spektrum-Störung, Spezialistin. Was hat denn sie anders gemacht?
Ich glaube, sie hat mit viel Erfahrung und Herzblut, aber auch Klarheit mir gesagt als Vater, sie sind nicht mehr Fachmann für Psychiater, für ihren Sohn, sondern sie dürfen nur noch Vater sein und die Beziehung anbieten. Und das Thema, wie kriegen wir den Prüfungsstoff rein, das übernehme ich. Das ist für mich ein unglaublich entlastender Moment gewesen, wo ich gewusst habe, jetzt kann ich das abgeben und nur noch Vater sein für meinen Sohn.
Aber das hat dich sicher einmal dann gestört, dass du als Fachmann da ausgebotet wirst.
Ja, es hat natürlich schon so einen Moment gegeben, wo ich dachte, ich habe doch so viel Erfahrung, ich habe so viele Patienten selber behandelt.
So viel Diplom an der Wand.
So viel Diplom an der Wand. Aber das war nur ein kurzer Moment und mein eigener Sohn hat das auch noch unterstützt, wenn er gesagt hat, du darfst gerne mal zu einem Gespräch mit dieser Spezialistin kommen, aber du hast nichts zu sagen als Psychiater in dieser Situation.
Und wie war das Treffen für dich? Also war das auch erhellend oder was hat es mit dir gemacht?
Es war vor allem erleichternd gewesen. Wirklich die schwierigen Momente, die Herausforderung, wo ich ja auch nicht gewusst habe, wie kann ich meinen Sohn am besten unterstützen, wenn da jemand ist, der uns begleitet wird auf dem Weg. Es hat vorgängig auch schon einen Kinder- und Jugendpsychiater gegeben, der immer wieder Wissen vermittelt hat. Und zwar Wissen nicht mehr als Fachperson, sondern Wissen, wie man sich als Eltern in so einer Situation kann fühlen und verhalten und das Kind unterstützen. Es war sehr entlastend gewesen.
Wie hat sich dann eure Beziehung weiterentwickelt?
Es hat Momente gegeben, wo ich das Gefühl hatte, ich erreiche meinen Sohn nicht mehr. Oder? Ich habe ihn versucht zu unterstützen im Hinblick auf die Prüfung. Ich habe ihn gefragt, hast du gelernt und wenn wir zusammen noch, soll ich dir noch helfen, dich abzufragen? Und er hat sich immer wie mich zurückgezogen, hat gelogen und hat gesagt, ja, ich habe es gemacht. Und am nächsten Tag, als er eine Prüfung hatte und ich ihm angerufen habe, hey, wie ist die Prüfung gegangen? Er gesagt, ja, es ist wieder ein 2 gewesen, es ist wieder ein 3 gewesen, massiv ungenügende Noten. Und das ist frustrierend für mich gewesen, aber auch frustrierend für ihn, weil er gemerkt hat, er kann mir gegenüber nicht mehr offen sein. Und mit dieser Unterstützung, mit dieser professionellen Unterstützung, haben wir plötzlich wieder viel, viel mehr Nähe miteinander gehabt und haben wie das unangenehme, das schwierige Thema können aussen führen lassen und haben gewusst, das ist noch jemand anders adressiert.
Und heute ist Vater-Sohn-Beziehung gut, was macht es mit deinem Herz?
Hey, es ist eine mega Befreiung, aber auch ein mega Stolz, dass er seinen Weg gegangen ist, dass er seine Lehre geschafft hat und dass ich mit Vertrauen in ihn und mit Gottvertrauen einfach vorwärts gehen konnte. Es hat mich auch entlastet von meinem Schuldgefühl, was ich als Vater alles falsch gemacht habe. Es ist so ein bisschen wie ein Happy End zum jetzigen Zeitpunkt.
Er ist ja Landschaftsgärtner, ja. Und man hat 400 lateinische Pflänzli und Sträuchli müssen auswendig lernen. Wie hat er das geschafft? Wenn nicht mit Disziplin, wie du es gemacht hast.
Wie hat er das geschafft? Ich weiss es manchmal nicht, wie er das geschafft hat. Ich glaube, das Umfeld, seine Spezialistin, die ihn begleitet hat, die er auch mega sympathisch gefunden hat, wo er sich gern in so einer Lernatmosphäre begeben hat. Und ich glaube, am Schluss hat er auch mit sehr viel Disziplin, aber Disziplin, die er so wie in sich selber entdeckt und entwickelt hat, hat er das geschafft und nicht von aussen aufgedrückt und in die Zangen hineingenommen. Ich glaube, das ist so wie ganz, ganz eine eigene Stärke gewesen, die er dort entwickelt hat.
Und wenn du das irgendwie als Ansatz gebracht hättest, kann man sagen, als Vater hättest du gar keine Chance gehabt, um ihm wirklich helfen?
Ich glaube es ja. Also nicht als Fachperson kann ich meinem Sohn helfen, sondern als Vater.
Der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist der ideale Ort für ein Familienfest oder einen Familienausflug. Kein Verkehr, ein schöner Spielplatz und eine Speiskarte, wo auch die Kleinen etwas Lustiges zu essen finden. Gasthof Sonnenbad, die Perle im Zürich Oberland. sonnenbad.ch.
Der Beziehung und die Unterscheidung zu machen, das ist ein Challenge tatsächlich. Als Fachperson habe ich nichts gezählt oder nicht viel gezählt in dem Moment. Zu Recht auch, wer will sich von seinem Vater sagen lassen, was richtig ist und was falsch ist.
Man sagt ja, es gibt einen Haufen Kinder, die machen alles, um ihre Eltern glücklich zu machen. Mhm. Also von dem her wäre es vielleicht auch in ihm hinein, um dann doch auf dich zu hören.
Ich glaube, das hat er immer wollen. Also das wollen wir ja unseren Eltern gefallen. Das hat er unbedingt wollen. Aber ich hinterfrage mich jetzt gerade selber, oder? Ich habe es ja selber auch nicht geschafft, einen wirklich guten Weg zu schaffen. Ich habe das auch irgendwie mit viel Ressourcen verschliessen machen. Warum hat er mir sollen glauben in so einer Situation? Ich bin eben genau auch nicht Fachmann gewesen, wenn ich selber einen besseren Weg finde. Und darum ist halt so der Blickwinkel von aussen wie eine Bereicherung gewesen und hat ihm tatsächlich geholfen auf dem Weg.
Wann sollte man Hilfe in Anspruch nehmen? Wann sollte man professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, wenn man das Gefühl hat, mein Kind ist auch ein Zappel, Philipp, kann auch nicht stillhocken, das Glöckli um den Hals läutet 5 Minuten lang. Wann ist der Moment da, um zu sagen, komm, jetzt gehen wir das abklären?
Also ich glaube, wenn das Kind oder das Umfeld ganz stark leiden unter Misserfolg, unter disziplinarischen Massnahmen, unter einfach, ich bin anders als die anderen Kinder, dann lohnt es sich dort einmal mit dem Kinderarzt, mit einem Kinderarzt zu reden, so als erste Vermittlungsstelle. Oder man kommt ja auch Hinweise über, aus der Schule oder Lehrpersonen merken relativ gleich, wenn jemand dort irgendwo zum Raster ausfällt und besondere Unterstützung braucht. Und ich sage immer, nachfragen oder mal eine Abklärung zu machen oder ein Gespräch gehen mit einer Fachperson. Das kostet nichts, das bringt einem nur weiter.
Ist ADHS irgendwie immer noch ein Schreckgespenst? Oder anders gefragt, gibt es heute noch ADHS-Lügner?
Spannende Frage. Ich glaube, es gibt immer noch die das ein bisschen negieren wollen, aus lauter Angst. Wir können nachher mit einer psychiatrischen Erkrankung oder mit einer Störung alles entschuldigen. Es geht ja nicht um eine Entschuldigung suchen, sondern es geht darum, um ein Konzept zu haben, warum jemand Schwierigkeiten hat im Schulischen, im Lernalltag und was mögliche Unterstützungsmassnahmen könnten sein. Und gegen das kann, glaube ich, niemand etwas haben.
Ein weiteres Stichwort, das wir vertiefen müssen, ist Medikamentation. Wann gibt man was und wenn ja, wie viel?
Sehr gute Frage. Sehr individuell. Medikamente können in einer Behandlung helfen, als Teil von einem Ansatz. Da gibt es ganz unterschiedliche, vor allem Stimulantien sind das. Amphetaminderivat, von denen hat man so Angst, weil man das Gefühl hat, das macht die Leute nervös und die sind doch schon zappelig. Aber es gibt eine Hypothese, die sagt, man kann sich das vorstellen, wie unser Hirn ist ein grosser Reiz- und Informationsverarbeitendes Organ. Und damit das wirklich gesteuert werden kann, braucht es einen Dirigent. Und der Dirigent sagt, jetzt ist das Hirnareal dran, jetzt ist das Hirnareal dran. Und bei ADHS geht man davon aus, dass der Dirigent einfach weniger gut entwickelt ist oder häufiger schlafen tut und durch da eben die Filterfunktion nicht so gut funktioniert. Und mit diesen Amphetamin, mit so Stimulantien, kann man den Dirigent aufwecken, sodass der die Koordinations- und Synchronisationsaufgaben besser wahrnehmen kann. Und ich empfehle eigentlich immer, das einmal auszuprobieren. Man merkt relativ rasch, in 2-3 Wochen schon, ob so eine Substanz etwas hilft oder nicht. Aber das allein ist nicht die Lösung. Aber das kategorisch abzulehnen, ist eben auch keine Lösung.
Was ist deine Beobachtung bei den Kindern, wenn sie wissen, dass sie ADHS haben? Und bringe jetzt einfach ein Beispiel, ganz spontan. Wir gehen ins Klassenlager. Und ich bin das einzige Kind, wo die Frau Lehrerin mir dann muss schauen muss, dass ich jeden Morgen mein Ritalin nehme. Du bist dann einfach anders als die anderen. Ja. Gibt das nicht irgendwie so eine Ausgrenzung? Also wie gehen Kinder damit um, wenn sie es wissen? Das hilft wahrscheinlich, wenn man weiss, dass man etwas hat oder dass man ADHS hat. Aber es kann auch wieder irgendwie so ein bisschen, bist dann der Einzige mit dem Glöckli um den Hals.
Genau. Es kann auch eine Form von Stigmatisierung sein, oder? Und es gibt auch Kinder, die dann sagen, nein, ich will gerade im Sportlager, ich will kein Medikament nehmen, weil ich eben nicht will, anders als die anderen sein, oder? Auch das ist etwas sehr Menschliches. Wir wollen irgendwo sein wie die anderen. Wir wollen zu einer anderen Community dazugehören. Und dann in so einer speziellen Situation unser Tablettchen zu nehmen, das macht einem anders. Und dort ist das Umfeld und die Reaktionen vom Umfeld sehr, sehr wichtig. Ich kann das gut nachvollziehen, ja. Für Kinder, das manchmal schwierig ist.
Du bist der CEO von der Klinik SGM, Stiftung für ganzheitliche Medizin. Was heisst ganzheitlich?
Der Gründer von dieser Klinik hat vor über 40 Jahren gesagt, Medizin ist so technokratisch geworden. Wir glauben an Fortschritte in der Medizin und haben vergessen, dass hinter dem Menschsein auch noch ein Glaube steckt, dass der Mensch eben nicht nur ein Körper ist, sondern auch noch ein Geist und eine Seele ist. Und er hat von Anfang an versucht, der Glaube, der Geist, die Seele in eine Behandlung mit einzubeziehen.
Wie sieht das genau aus?
Ja, das heisst bei uns, dass wir bei allen Patienten immer auch fragen, hat denn der Glaube in ihrem Leben irgendeine Rolle gespielt oder spielt das heute noch eine Rolle? Glaube kann manchmal eine wunderbare Ressource sein. Und je nachdem, wie man aufgewachsen ist, kann Glaube oder Religion eben auch eine Belastung sein. Traumatisierungen. Oder es kann dazu führen, dass man mit falschen Bildern aufgewachsen ist. Wir versuchen das bei Menschen zu erkennen und versuchen vor allem den Ressourcenaspekt zu betonen. Oder wir fragen, fühlen sie sich irgendwie mit der Welt verbunden, mit etwas Grossem Ganzem verbunden. Und das finde ich ist so relevant bei chronischen oder bei psychischen Erkrankungen. Hat man einfach das Gefühl, ich lebe im Hier und Jetzt auf dieser Welt und irgendwann ist fertig oder es gibt noch etwas Grösseres Ganzes, wofür ich Leben tue. Und wir sagen dem auch religionssensible Behandlung, also dass wir die Leute wirklich befragen tun und mit ihnen zusammen auch Unterstützung auf dem Weg suchen und schauen, wie können wir das primär als Ressource sehen und die Behandlung mit einfliessen lassen. Es gehört aber auch dazu, dass die Ernährung dazu gehört, dass der Körper eine wichtige Rolle spielt, also nicht nur so eindimensional einfach nur eine Krankheit zu behandeln, sondern es gehört so viel anders auch noch dazu zur ganzheitlichen Gesundung.
Was ist für dich die grosse Herausforderung, wenn du einen neuen Patienten, eine neue Patientin hast? Ganzheitlich ist eben ein bisschen mehr, wieder einfach nur um ein ändern, ein Träubel und dreimal inhalieren, ja, dann ist es wieder gut. Also ja. Wie es früher im Militär einmal geheißen hat. Also das macht ja die ganze Chance für euch auch viel komplizierter, wenn ihr noch viel, viel mehr Aspekte nehmen, oder?
Ja, und die Herausforderung ist vor allem dann, wenn es um Glaubensfragen, um spirituelle Fragen geht, dass man ja sehr ein klares Bild hat, wie das eigentlich müsste sein. Und dass es aber auch dort so unterschiedliche Glaubens- und spirituelle Dimensionen gibt. Und die Herausforderung ist, sich auf die verschiedenen Welten einzulassen und nicht gerade zu kategorisieren und zu sagen, das ist richtig und das ist falsch, das ist eine Belastung und das ist eine Ressource. Wirklich so mit einer Offenheit und Neugier auch Spiritualität und Glauben von Menschen zu erleben und zu erfahren. Das ist eine Herausforderung, aber auch eine mega schöne Geschichte.
Du hast gesagt, der Glaube, die Religion kann eine Ressource sein. Wo macht der Glaube, wo kann Religion krank machen?
Ich glaube, dort, wo man mit Bildern oder mit Leitsätzen von Bestrafung, von falschen Wegen, wo wir gegangen sind, von Schuld und Sühne primär das Krankheitskonzept oder Krankheitskonzept anfangen zu verstehen oder versucht auch, schwierige Situationen zu bewältigen. Das ist etwas, wo ganz schwierig ist und wo die Leute auch ganz stark leiden, das Gefühl haben, ich habe doch irgendetwas falsch gemacht im Verlauf von meinem Leben, dass es mir heute so schlecht geht. Und dort eine neue Perspektive, einen neuen Weg aufzuzeigen und zu sagen, dass man vielleicht eine Depression hat, hat nichts mit dem eigenen Lebenswandel zu tun, sondern das ist Genetik, das sind Erlebnisse etc. Das ist eine wichtige Aufgabe, aber auch immer wieder ein Alltag, wo wir konfrontiert werden damit als Therapeutinnen und Therapeuten.
Also kann es sein, dass jemand mit Rückenweh kommt und schlussendlich merkt ihr, dass da irgendwie mal in der Religion irgendwie ein falsches Bild vermittelt worden ist?
Ich tue das Rückenweh vielleicht ummünzen auf psychiatrische Erkrankungen oder auf psychische Erkrankungen. Ja, aber gerade das Thema Depression ist häufig etwas, was habe ich denn in meinem Leben falsch gemacht? Wo habe ich mich versündigt quasi, dass ich heute mit so schlechten Gedanken, mit so negativen Gedanken immer einmal wieder muss unterwegs sein. Das ist eine häufige Frage, die wir gestellt bekommen als Fachleute. Ja.
Haben die Kirche viel falsch gemacht in den letzten Jahren?
Ja, ich würde das nicht der Kirche zumuten, sondern es sind ja immer Menschen, die Kirche leben und die Glauben leben. Ich glaube, wir Menschen versuchen manchmal Erklärungsmuster zu finden, die nicht dienlich sind. Ja.
Was passiert bei euch, wenn ihr dann wirklich merkt, da ist jetzt so, ich sage jetzt, der ist religiös versichert worden.
Mhm.
Wie sieht denn da Therapie aus?
Ich glaube, das überhaupt sprachfähig zu machen, solche Bilder ruhig zu lassen und wie alternative Erklärungsmodelle auch in einem gläubigen Setting herzubringen, mit Patienten über Varianten und doch über Varianten, wie es dann auch noch könnte sein, zu diskutieren. Und das wie als neues Lebensbild für sich auch können zu formulieren. Das ist manchmal eine anspruchsvolle Zeit, weil wenn jemand so tief in einem Glauben, vielleicht auch in einem schwierigen Glauben verankert ist, kann es auch passieren, dass wenn man das sagt, ja nein, das ist sicher nicht so und hat nichts mit Glauben zu tun, dass man die Leute auf dem Weg auch verliert, weil sie sich nicht verstanden fühlen, weil in ihrem Erleben ist das ihre Realität, oder? Und das habe ich auch gemeint vorher, wenn ich gesagt habe, man muss sich neugierig auf die Welt einlassen und versuchen, in dieser Welt zu verstehen, warum jemand so denkt, glaubt und handelt.
Wie ist es für dich, mit Menschen zu arbeiten, die eine seelische Erkrankung haben?
Am Schluss ist es ein Riesengeschenk, dass ich so arbeiten darf. Natürlich hören mir immer wieder Situationen und Erlebnisse, die auch mich als Therapeut traurig machen, die mich an meine Grenzen bringen. Aber dass jemand bereit ist, in mein Büro hineinzukommen und innerhalb von 5 Minuten von seinem Leben, von seinen schwierigen Situationen zu berichten, von Sachen berichten, die er oder sie vielleicht noch gar niemand jemandem erzählt haben, das ist für mich ein mega Geschenk, dass ich das Menschen darf so auf dem Weg begleiten. Und wahrscheinlich kann ich das auch nicht schlecht. Und darum ist es besonders schön.
Aber wenn du jetzt eine richtig harte Geschichte mitbekommst, Wie machst du ein Debriefing? Wie machst du, dass du das nicht mitnimmst? Dass du das nicht auf dich latschst? Oder dass dich abzieht selber oder irgendwie, was dich auch noch belastet? Mhm. Also du weißt, was ich meine.
Ja,
wie machst du das?
Am Anfang lernt man immer, man muss sich können abgrenzen. Ich schaffe das nicht, ich kann mich nicht abgrenzen. Das ist etwas, was zu mir gehört, dass ich die Geschichten zum Teil mitnehme. Aber mit der Zeit und mit der Erfahrung merkt man, dass die Geschichten eben mit jemand anderem zu tun haben und nicht mit einem selber. Also das löst die einen vielleicht auch genau gleich negative Gefühle aus, traurige Momente aus. Das brauchen wir aber therapeutisch und diagnostisch. Aber zu realisieren, das sind nicht meine Inhalte, das sind nicht meine Themen. Also ich würde so wie die Distanzierung ein bisschen anders beschreiben. Ich würde eben nicht kühl und distanziert und freudianisch, psychoanalytisch wirken, sondern ich bin beteiligt, das macht etwas mit mir. Aber irgendeines erkenne ich und mit mehr Erfahrung erkennt man, das ist nicht meine Geschichte. Meine Geschichte ist eine andere und ich kann die Person mit meiner Expertise in dieser Geschichte unterstützen.
Aber es ist wahrscheinlich gleich manchmal auch ein Spagat. Wenn du empathisch bist, Das Zeugs mitnimmst, dann hilfst du dieser Person, aber du nimmst es eben dann mit und dann hast du den Rucksack voll.
Genau. Aber ich nehme es natürlich auch mit, wenn die Leute plötzlich wieder Freude empfinden. Wenn sie plötzlich sagen, jetzt habe ich endlich wieder mal eine Woche erlebt, wo ich einfach geniessen konnte. Also das ist wie der Lohn, den ich nachher auch habe dafür. Also ich erlebe eben auch diese Seite.
Etwas, was auch wichtig ist bei euch, hier in der Klinik und glaube auch bei dir im Leben, ist das stärkenorientierte Ding. Also dass man... Nein, erzähl du kannst das viel besser erzählen. Was ist das stärkenorientierte Leben?
Das hat damit zu tun, dass man eben nicht versucht, Fehler und Defizit auszumerzen mit eiserner Disziplin, sondern dass man sich bewusst ist, was bringe ich eigentlich für Talent mit? Wo bin ich einfach gut? Und wo kann ich das, was schon gut ist, noch besser fördern? Ich versuche also nicht, Defizit und Fehler zuzudecken, sondern mir sehr bewusst zu werden, was kann ich gut und versuche eigentlich mit diesen Stärken mein Leben zu meistern oder schwierige Situationen zu meistern.
Jetzt ist natürlich im Mensch, vielleicht auch speziell im Mensch in der Schweiz, aber drin, dass er sich primär auf die Schwächen vom Gegenüber konzentriert. Warum ist das so?
Das hat natürlich viel mit der Entwicklung und Geschichte zu tun. Und der Schweizer ist eher ein bisschen zurückhaltend und tut sich nicht stolz auf die Schulter klopfen. Aber ich glaube, das kann so eine neue Haltung drin sein, zu sagen, das und das und das und das kann ich super gut. Und das hilft mir. Ich kann das ja auch adaptieren in unterschiedlichen Situationen. Das ist für mich so ein Schlüsselmoment, so eine wichtige Erkenntnis, zu merken, ich habe nicht nur Defizite, sondern ich habe ganz viel Stärken und die versuche ich zu unterstützen und zu fördern.
Das war eben auch ein Geheimnis beim Finn oder bei deinem Sohn. Was hast du dann in diesem Bereich gemacht?
Bei ihm ist es wirklich so, seine positive Art, auch mit... Also trotz all seinen Rückschlägen, die er hatte, mag mich so erinnern an einen Moment, wo ich ihm angeliefert habe und eben dachte, ja, wie ist die Note gegangen? Er ist gar nicht so schlecht, es war nur ein 2,5er. Also weißt du, so eine positive Grundhaltung. Und er ist immer einfach wieder aufgestanden und ist vorwärts gegangen. Und seine menschenfreundliche, offene Art und gleichzeitig seine Hilfsbereitschaft zu merken, ja, das ist ja auch etwas, wo der Mensch auch als Berufsmensch ausmacht. Also wir haben auch gerne Kollegen in unserem Umfeld, die unterstützend sind, die uns wahrnehmen und spüren und zu merken, es ist nicht nur die latinischen Namen, die wichtig sind, um ein guter Landschaftsgärtner zu sein, sondern der Landschaftsgärtner muss seinem Kunden doch auch sagen, schauen Sie, das wäre eine schöne Blume und das würde passen. Ah, ich nehme jetzt Wort, das braucht es. Das hat mir geholfen in dieser Situation, wieso das ganze Bild zu sehen.
Warum konzentrieren wir uns dann nicht viel mehr auf unsere Stärken?
Gute Frage. Es gibt keinen Grund, sich nicht mehr auf die Stärken zu konzentrieren. vielleicht hat man manchmal Angst, man würde dann nur Cherry-Picking machen und nur noch die Sachen rausnehmen, wo schön sind. Das hat aber nichts mit Stärkenorientierung zu tun, oder? Wir sind alle mit Schwierigkeiten und Herausforderungen konfrontiert. Und dort sagen, und welche von meinen Stärken hilft mir jetzt in dieser Situation am besten? Oder aus Wissen, wie ist mein Umfeld mit Stärken gesegnet? Und wer könnte ich fragen in so einer Situation, um mit dieser Situation umzugehen?
Wächst sich ADHS eigentlich aus? Also es gibt, glaube ich, viele Kinder, die dann später das nicht mehr haben. Oder behalten wir das ein Leben lang?
Ja, es gibt wahrscheinlich eine gewisse Symptomreduktion, weil das Hirn sich weiterentwickelt. Ich habe vorher von dem Dirigent geredet. Der braucht dann mit der Zeit, wird er ein bisschen grösser und wächst auch. Das Hirn ist auch ein Muskel, den man trainieren kann. Es gibt Leute, die später auch nie mehr Medikamente nehmen und mit den vielen Strategien, die sie sich angeeignet haben, mit einem guten sozialen Umfeld und mit dem Wissen über ihre Schwächen oder eben heute noch stärker mit dem Wissen über ihre Stärken mit diesen Situationen umgehen können. Es wächst sich schon ein bisschen raus, könnte man sagen, ja.
Wie lebst du heute mit deinem ADHS?
Hey, ich habe ein Umfeld, das das weiss von mir. Ich weiss, wo ich Hilfe und Unterstützung brauche. Und ich weiss aber auch, wo ich andere unterstützen kann mit meinen Stärken, wo ich mit meiner Flexibilität, mit meiner Kreativität gefragt bin. Und so lebe ich heute damit.
Aber ganz konkret, welche sind denn die Sachen, die dir das ADHS beistellt?
Gib mir ein 20-seitiges Dokument mit ganz vielen Zahlen drin und ich muss dir das am übernächsten Tag präsentieren in einer Veranstaltung. Da wäre ich total lost. Das würde mich aber auch angurken. Ich weiss aber inzwischen, dass wir Teams haben, wo jemand eine ganz besondere Stärke für Zahlen und Genauigkeit und Präzision hat. Und dann frage ich und sage, hey, kannst du mich unterstützen in der Vorbereitung? Oder, hey, du darfst doch das gerne präsentieren, weil du bist Expertin in dem. So gehe ich mit dem um.
Im Geschäft, da ist jetzt etwas im Geschäft, gibt es auch zwischenmenschliche Defizite, wo du heute manchmal dir musst helfen.
Das ist definitiv so in meiner Beziehung zu meiner Frau. Meine Frau ist sehr strukturiert, sehr präzise. Und sie hat, also daheim ist das so ein schönes Beispiel, oder? Ihre Schlüssel, ihre Sachen liegen immer am gleichen Ort. Und ich habe das am Anfang fast ein bisschen zwanghaft gefunden, weil mein Schlüssel ist irgendwo rumgelegen. So nach ein paar Jahren Zusammenleben merke ich, das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, wenn man das Zeug immer am gleichen Ort lädt. Wir finden es dann einfach dann wieder viel einfacher. Also so das Lehren voneinander, das ist etwas, was sicher ganz, ganz wichtig ist. Und auf der anderen Seite hat meine Frau auch angefangen lernen und auch gelernt, dass ich halt manchmal impulsiver bin, dass ich verzettelnder bin und sie hilft mir dort dann zu strukturieren, indem sie sagt, du weißt, in zwei Wochen ist das, wie wenn wir das machen, hast du schon mal Gedanken dazu gemacht. Also das ist ja so der reife Prozess, den man dann miteinander hat. Heute schätze ich das, dass man sich gegenseitig so strukturieren kann. Ich frage aber auch meine Frau und sage, hey, gibt es denn auch schöne Seiten an mir, die dir gefallen? Wegen meinem ADHS, sagt sie, ja, eben deine Kreativität, dein Herzblut, dein Engagement, wie du Leute kannst gönnen und unterhalten, das gefällt dir. Und das ist etwas Schönes zu merken, dass ADHS ist eben nicht nur eine Störung, sondern es ist auch etwas, wo andere Leute faszinieren kann.
Wenn jetzt gerade Eltern herausgefordert sind mit ihrem Kind, wo mutmaßlich ADHS oder ADS hat, was ist dein Tipp als Fachmann?
Ich glaube, bereit sein, sich überhaupt einmal Hilfe zu holen, Fachpersonen anzusprechen. Es gibt gute Webseiten, auch ADHS Schweiz oder Elpos Schweiz, wo man sich einfach einmal informieren kann, darüber nachzulesen, Gespräche suchen mit Fachleuten, mit Lehrpersonen und erste Wege durchgehen. Eben nicht die Augen verschliessen davor und auch zu wissen, es gibt inzwischen gute Behandlungsmethoden. auch ohne Medikament. Und Kinder erleben das als Unterstützung. Es ist eine neue Perspektive, eine weitere Perspektive, die man eröffnen kann. Also auch dort irgendwo so etwas Hoffnungsvermittelndes, etwas Stärkenorientiertes, etwas Begleitendes auf dem Weg.
Das war jetzt für Mami und Papi. Jetzt noch ein Tipp für Kind oder Teenager.
Für Kinder und Teenager gilt, das ist nicht eine Störung, nicht ein Defizit, sondern das ist eine Reaktions-, Wahrnehmungs- und Verhaltensweise, die manchmal im Alltag oder vor allem im schulischen Alltag Schwierigkeiten bereiten kann. Und dort gibt es Möglichkeiten und Hilfe. Geht auf Kinder- und Jugendpsychiater zu, geht auf eure Lehrpersonen zu, geht auf schulische Heilpädagogen zu, geht ins Web schauen, also eben ELPOS oder ADHS Schweiz, was das tatsächlich bedeutet und wo man sich unterstützen kann. Es ist etwas, wo man sich begleiten kann und wo es Hilfe und Weg und Perspektiven gibt.
Na dann, danke vielmals und alles Gute, merci.
Danke dir vielmals, Martin.
Und wem die Webseiten jetzt ein bisschen schnell gegangen sind, könnt ihr alles in den Shownotes anschauen. Dort übrigens auch der Link zum Fenster zum Sonntag Talk, wo der Sohn von Nathan, der Finn, auch zu Wort kommt. Dort findet ihr dann auch noch den Link zu anderen Podcasts, die ERF Media produziert. Könnt ihr mal schnauken, es hat so viel Spannendes. ERF Media finanziert sich übrigens mit Spenden. Den Link zu unserem Batzen schicken, den gibt es auch in den Shownotes. Danke vielmals für den Like-Daumen, fürs Abonnieren und fürs Weitersagen. Merci und bis bald. Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf erfmedien.ch/podcasts.